Er hieß wirklich so, Kurt Gscheidle. Ich weiß nicht, wem von Ihnen, der noch was sagt, wahrscheinlich kaum einen. In den 70er Jahren war er in der alten Bundesrepublik längere Zeit Post- und Verkehrsminister für die SPD. Und in einer Bundestagsdebatte hat der damalige Oppositionspolitiker Franz Josef Strauß, dessen 100. Geburtstag wir ja vor einigen Tagen gedacht haben, mit diesem Gscheidle gestritten. Und dann hat er süffisant in seine Rede den Satz eingefügt, der Kollege Gscheidle kann fei auch nichts für seinen Namen. Und damit wollte er sagen, der Gscheidle, der heißt zwar gescheit, aber ist nicht gescheit. Nun, ich weiß nicht, ob Franz Josef Strauß damals recht hatte mit seiner Diagnose, aber immerhin hat er damals eine ernüchternde Tatsache angesprochen. Der Name stimmt nicht immer mit der Wirklichkeit dessen überein, der diesen Namen trägt. Also einer kann Gscheidle heißen und muss nicht gescheit sein. Wer Bäcker heißt, muss nicht unbedingt Brot backen können.
Das können Sie hier besonders gut nachvollziehen, wo wir viele Bäcker unter uns haben. Ein Herr Schneider kann auch lange keinen Anzug nähen, nur weil er Schneider heißt. Und wie ist es mit denen, die sich Christen nennen? Jakobus schreibt in seinem Brief, in Jakobus 2, Vers 7, über euch ist der gute Name genannt, schreibt er zu den Christen. Man könnte auch etwas freier übersetzen, über euch ist der noble Name Jesu Christi ausgerufen worden. Wenn wir uns Christen nennen, wenn wir Christen genannt werden, dann tragen wir den ehrenwerten Namen Jesu Christi. Aber sind wir dieses Namens würdig? Gehören wir wirklich ihm, dessen Namen wir tragen? Gehören wir zu ihm? Liebe Freunde, es gehört sicherlich zu den ernsten und besonders bedrückenden Beobachtungen, die im Neuen Testament immer wieder aufblitzen, dass die Gemeinde Jesu ein vermischter Haufen ist. Die Theologen haben dafür ein sehr vornehmes lateinisches Wort gefunden, ein Corpus permixtum, aber das ist so viel wie ein gemischter Haufen. Und zwar vermischt nicht nur aus alt und jung, aus allen Charaktertypen, aus allen Berufen, Haarfarben und Altersgruppen, sondern Corpus permixtum, vermischter Haufen, auch aus echten Christen und Scheinchristen. Das sagt die Bibel immer wieder sehr deutlich. Das ist wohl einer der ernstesten Befunde, die wir in der Bibel finden, dass es in der christlichen Gemeinde zu allen Zeiten Menschen gegeben hat, die sich zwar Christen nannten, die sich wohl auch für Christen selber hielten, aber die doch keine Christen waren. Oder zu dem Zeitpunkt, als sie das über sich sagten, noch keine Christen waren. Ich nenne Ihnen nur ein paar wenige Beispiele, damit Sie mir das auch glauben. Matthäus 7 zum Beispiel in der Bergpredigt, da sagt es unser Herr selber ab Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, an jenem Tage, also am Tage des Gerichts, von dem Jesus hier spricht, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das heißt, die haben sich eindeutig für Christen gehalten und waren es nicht. In Matthäus 25 haben wir einen ähnlichen Befund bei diesem Gleichnis von den 5 sogenannten Törichten und den 5 klugen Jungfrauen. Und in der kritischen Situation kommt dann heraus, dass die einen auf das Kommen des Bräutigams vorbereitet waren und die anderen nicht. Oder denken Sie an das berühmte Gleichnis Jesu vom vierfachen Ackerfeld, wo er sagt, dass der eine Same des Wortes Gottes auf 4 unterschiedlichen Feldern ganz unterschiedliche Ergebnisse hervorgebracht hat und bei vielen es am Anfang so aussieht, als ginge da groß was auf und dann zeigt sich am Ende doch, es hatte keine Substanz, es hatte keinen Boden, es war leer, es war nicht beständig, es war kein echter Glaube. Oder denken Sie vielleicht an das berühmteste und traurigste Beispiel für Scheinglauben, den Judas Ischariot, der zum engsten Umfeld Jesu Christi gehörte, der mit den anderen Jüngern mitmarschiert ist, 3 Jahre lang, von dem von außen alle sagten, das ist einer der ganz engen Mitarbeiter und Vertrauten und von dem sich dann am Ende herausstellte, dass er doch nicht wirklich an Jesus glaubte und nicht zu ihm gehörte. Das sind tragische Beispiele. Und auch die Gemeinde, an die Jakobus seinen Brief schreibt, ist offensichtlich so ein vermischter Haufen. Und dieser Umstand lässt dem alten Seelsorger keine Ruhe. Und so schreibt er seinen Brief auch, um diesen Leuten ein Testverfahren an die Hand zu geben, mit dessen Hilfe sie ihren eigenen Glauben überprüfen können. Also der Jakobusbrief auch geschrieben, um uns eine Hilfe zu geben, zwischen echtem Glauben und falschem Glauben zu unterscheiden. Jakobus spricht von lebendigem Glauben und totem Glauben. Aber hat Jakobus selbst denn überhaupt das richtige biblische Verständnis vom Glauben, haben einige gefragt. Hat man dann nicht den Bock zum Gärtner gemacht, gewissermaßen? Wir wissen das ja, dass Martin Luther zum Teil sehr kritische Bemerkungen über den Jakobusbrief gemacht hat. Da wird immer wieder darauf hingewiesen. Er hat in seiner Vorrede zum Neuen Testament gesagt, der Jakobusbrief sei eine ströherne Epistel. Also eine ströherne Epistel. Es kommt von Stroh. Und das hat Luther nie gesagt zu einem Buch, bei dem er überzeugt war, dass es zur Bibel dazugehört. Da hat er immer gesagt, was zur Bibel dazugehört. Die Bibel ist Gottes Wort, die Bibel ist irrtumslos, die Bibel hat immer Recht gegenüber dem Menschen. Und einige Zeit war für ihn im Zweifel, ob der Jakobusbrief überhaupt zur Bibel dazugehören würde. Das kann man historisch nachvollziehen, weil die römisch-katholische Kirche zur Zeit Luthers sich zur Begründung ihrer Werkgerechtigkeit auf den Jakobusbrief berufen hat. Und Luther hat den Jakobusbrief, ich denke, das war sein Fehler an dieser Stelle, sehr stark durch die Brille der Deutung in der katholischen Kirche gelesen. Und das hat ihn dann zu diesen fragwürdigen Bewertungen gebracht. Und natürlich ging es Luther auch um den Kern des Evangeliums, um die Frage, wie kommt einer in den Himmel oder wie kommt einer in die Hölle? Wie wird einer Gottes Kind und wie bleibt einer Gottes Feind? Und wir müssen das sehr deutlich verstehen, worum es hier im Kern geht. Was ist eigentlich rettender Glaube? Nach dem einstimmigen Zeugnis des Neuen Testaments, das müssen wir vorher nochmal ganz kurz klären, wie im Zeitraffer gewissermaßen, bevor wir die Problematik dieses Abschnittes verstehen können. Also, diesen Mann werden nicht alle auf den ersten Blick erkennen, das war Lukas Cranach. Lukas Cranach war einer der besten Freunde Martin Luthers. Und Lukas Cranach hat das, was die Reformatoren in der Bibel wiedergefunden haben, nämlich die Botschaft des Evangeliums. Lukas Cranach hat diese Botschaft in seine Bilder gekleidet. Er war sozusagen ein predigender Maler, ein ganz genialer Typ. Und er hat unter anderem in diesem Bild das Evangelium zum Ausdruck gebracht. An der Stelle darf ich mal einen kleinen Werbeblock einfügen. Was ist der Kern des Evangeliums? Was haben die Reformatoren, was hat vor allem Paulus mit dem Begriff der Rechtfertigung bezeichnet? Darüber habe ich kürzlich ein Buch veröffentlicht. Wann ist ein Christ ein Christ? Also was macht den Christen zum Christen? Und da habe ich, Sie können das auch dort hinten am Büchertisch erstehen, und da habe ich auf das Titelblatt, habe ich den Verlag gebeten, auf den Titel dieses Bild von Lukas Cranach zu setzen. Denn dort wird in ganz wenigen Strichen gezeichnet, was den Christen zum Christen macht. Wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie hier Johannes den Täufer unter dem Kreuz stehen, rechts dann Luther mit Hinweis auf die Bibel und hier in der Mitte Lukas Cranach. Hier hängt Christus am Kreuz, das ist nochmal Christus dargestellt, der den Tod und den Teufel besiegt. Und wir holen das Ganze jetzt nochmal näher ran. Christus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Er stirbt stellvertretend für uns am Kreuz, um die Strafe zu bezahlen für unsere Schuld. Das, was wir verdient hätten als Verdammungsurteil Gottes, des Vaters, das nimmt er auf sich. Und jetzt schauen Sie mal genauer hin, was Cranach macht. Cranach zeichnet diesen Blutstrahl aus der Wunde Christi, der direkt auf seinen Kopf zielt. Und damit sagt er, Christus starb für mich. Das ist sein Bekenntnis. Und hier ist kein Priester nötig, der das vermittelt, keine Kirche, kein Ritual, sondern ich, Lukas Cranach, stehe direkt vor diesem Christus und ich glaube ihm, dass er sein Leben gab, um die Strafe zu tragen, die Schuld zu bezahlen, die ich wegen meiner Gottlosigkeit und meines Unglaubens von dem lebendigen Gott verdient hätte. Und links sehen wir Johannes den Täufer, der sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und hier rechts steht Luther und sagt, in der Bibel steht es geschrieben. Und in der Mitte Cranach, der sich selbst da einzeichnet und sagt, ich darf gerettet werden, weil er sein Blut auch für mich vergossen hat. Das heißt, weil er seinen Sühnetod auch um meinetwillen gestorben ist. Und dann schaut Cranach den Betrachter dieses Bildes an. Er schaut uns sehr genau in die Augen, als wollte er uns fragen, und du, glaubst du das auch? Das ist die Botschaft der Rettung durch den Opfertod Jesu. Und mir gilt es, allein dadurch, dass ich es im Glauben an Christus ergreife. Und im Gegensatz dazu versteht die römisch-katholische Kirche den Glauben anders. Nicht als persönliches Vertrauen, sondern als Tugend. Der Glaube ist nach katholischem Verständnis eine Tugend, die uns gewissermaßen durch die Taufe eingeflößt wird. Glaube, Liebe, Hoffnung sind die drei Tugenden. So, und jetzt geht es darum, so lehrt es der Katechismus der katholischen Kirche, so muss es ein guter, treuer Katholik auch glauben, dass diese Tugend nun von Gottes Gnade unterstützt wird und von dem, was die Kirche dazu beitragen kann mit ihren verschiedenen Sakramenten und mit ihrer Unterstützung. Und die Tugend, unterstützt durch die Gnade, führt dann zum Erwerb guter Werke. Und diese guten Werke, mit diesen guten Werken kann der Mensch sich dann Verdienste erwerben, und diese Verdienste tragen dazu bei, dass er am Ende das ewige Leben erhält. Das ist also das klassische katholische Verständnis von Glaube. Eingegossen als Tugend mit der Taufe, unterstützt von der Gnade Gottes, kann man gute Werke tun und sich mit diesen guten Werken Verdienste erwerben, die dann am Ende einen in den Himmel bringen. Und dagegen hat natürlich das ganze Neue Testament angeschrieben. Und das haben die Reformatoren wieder entdeckt, dass sie gesagt haben, nein, der Mensch kann nicht sich selber retten. Der Mensch ist so verloren und sündig vor Gott, dass er hundertprozentig darauf angewiesen ist, dass Christus für seine Schuld starb. Und ich bekomme daran Anteil einzig und allein durch den Glauben. Das war der entscheidende Punkt. Und ich lese Ihnen nochmal eine Stelle aus dem Konzil von Trient vor. Das ist also die katholische Antwort auf die Reformation gewesen. Und dieses Bekenntnis von Trient gilt bis heute. Und dort wird ausdrücklich gesagt, und jeder gute Katholik muss das glauben. Ich denke, dass nicht alle, die zur römisch-katholischen Kirche, das wirklich glauben. Aber wer ein richtiger Katholik sein will, der muss das glauben. Da heißt es, wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünde nachlässt. Also das ist das, was Paulus als Glauben beschreibt, was Jesus als Glauben beschrieben hat. Das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden nachlässt bzw. vergibt. Oder beziehungsweise wer behauptet, dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen, sagt die katholische Kirche. Der sei anathema. Also wer sich allein auf Jesus beruft und sagt, was er am Kreuz tat, das reicht hundertprozentig aus, um mich in den Himmel zu bringen. Und ich werde allein dadurch gerettet, dass ich mich an Jesus wende, dass ich ihm das glaube, dass ich ihn bitte, mich zu retten. Wer das so glaubt und so lehrt, sagt die katholische Kirche in ihren offiziellen Texten, der sei verdammt, der sei ausgeschlossen. Es geht hier also wirklich um alles oder nichts. Und das hatte Luther begriffen. Es geht hier nicht um irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten. Es geht hier nicht um irgendwelche Fragen, die ein paar Theologen am grünen Tisch mit Fingerhakeln entscheiden, sondern es geht darum, ob du am Ende im Himmel ankommst oder in der Hölle. Ob du ein Kind Gottes bist oder ein Verlorener, der keine Hoffnung über den Tod hinaus haben kann und auch letztlich keine Hoffnung für dieses Leben. Ob du das glaubst, was Jesus von sich gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum ging's. Und deswegen waren die Reformatoren zu Recht an dieser Stelle so sensibel. Und sie haben befürchtet, der Jakobusbrief könnte so verstanden werden, als ob der Glaube an Jesus nicht reicht. Als ob man sich doch noch mit Werken irgendwie würde selber retten müssen und retten können. Und die römisch-katholische Kirche hat sich dafür auch auf diesen Text berufen, den wir heute dran haben. Deswegen müssen wir das klären. Und wir werden sehen, dass das nicht richtig war, dass die sich auf diesen Text berufen haben. Denn Jakobus sagt hier nicht, was die katholische Kirche behauptet. Aber das müssen wir genau verstehen und dabei werden wir auch einiges über uns selbst herausbekommen. Es ist richtig, dass der Jakobusbrief nicht ausführlich beschreibt, wie ein Mensch Christ wird, sondern das setzt er voraus. Er setzt voraus, dass einer Christ wird, nur durch den Glauben an Jesus. Das setzt er ganz eindeutig voraus. Und es taucht auch immer mal wieder so auf, zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 1, da redet Jakobus vom Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit. Und er bekennt sich eindeutig dazu, dass Jesus der Retter ist und der Sohn Gottes. Das macht er sehr deutlich. Und trotzdem bleibt richtig, was ein Ausleger geschrieben hat. Jakobus führt nicht erst zum Kreuz hin, sondern er kommt schon vom Kreuz her. Und das müssen wir verstehen, liebe Freunde. Jakobus beschreibt nicht, wie einer Christ wird, wie einer in den Himmel kommt. Das setzt er voraus, dass wir das wissen. Sondern Jakobus spricht darüber, was passiert, nachdem einer Christ geworden ist. Darüber redet er. Jakobus geht davon aus, da ist einer Christ. Und was bedeutet das jetzt für sein Leben? Wie wirkt sich das in seinem Leben aus? Und Jakobus vertritt die These, dass er sagt, wenn einer zu Jesus gekommen ist, wenn einer Vergebung seiner Sünden erhalten hat, wenn einer Kind Gottes geworden ist, alles schon geschehen, dann muss das Konsequenzen haben dafür, wie er praktisch lebt. Und genau mit dieser Frage steigt er ein in Kapitel 2, Vers 14. Was hilft's, liebe Brüder, die Schwestern immer wieder mit eingeschlossen, wie wir das gestern sagten, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke, kann denn der Glaube ihn selig machen? Und man muss sagen, kann denn dieser Glaube ihn selig machen, meint er. Also dieser Glaube, bei dem es überhaupt keinerlei Auswirkungen im praktischen Leben gibt. Also die Frage ist, kann ein Glaube, der keine Werke hat, echter Glaube sein? Kann dieser vermeintliche Glaube wirklich retten? Das ist die Frage, um die es geht. Und Jakobus erinnert uns damit an etwas, was schon der Herr Jesus gesagt hat, nämlich Glaube ist nicht gleich Glaube. Wir müssen immer genau hingucken, was ist mit Glauben jeweils gemeint. Also beispielsweise haben wir in Johannes 2 diesen Fall, da heißt es, und viele glaubten an ihn, an Jesus, aber er vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was in ihrem Herzen war. Das heißt, viele glaubten oberflächlich an ihn. Viele folgten ihm kurzfristig nach. Viele fanden das interessant, was da mit seinen Wundern passierte. Aber Jesus vertraute er ihnen nicht, weil er wusste, dass das nicht wirklicher, echter Glaube war, der sich voller Vertrauen und Hingabe an Christus hängte. Also wir müssen immer fragen, wenn in der Bibel von Glauben die Rede ist, welcher Glaube ist jeweils gemeint? Das muss der inhaltliche Zusammenhang immer erst klar machen. Und Jakobus macht deutlich, es kommt darauf an, dass unser Glaube rettet. Also in Vers Kapitel 2, Vers 14, kann denn dieser Glaube retten? Und er sagt es auch noch mit einem anderen Ausdruck. In Vers 17, Jakobus 2, Vers 17, so ist ein Glaube, der nicht Werke hat, tot in sich selber. Also Jakobus sagt, es gibt einen Glauben, der rettet und einen Glauben, der nicht rettet. Und Jakobus sagt, es gibt einen Glauben, der lebendig ist und einen Glauben, der tot ist. Und wir müssen wissen, was für einen Glauben ist es, den wir haben. Und nochmal, liebe Freunde, es geht hier nicht um irgendwelche Spitzfindigkeiten, sondern es geht darum, ob einer in den Himmel kommt oder ob einer in die Hölle kommt. Und Jakobus legt den Finger direkt in diese Wunde, wenn er in Vers 14 fragt, kann denn dieser Glaube, bei dem man nichts sieht, bei dem keinerlei Auswirkungen da sind, bei dem ein Mensch, der sich als Christ bezeichnet, lebt, wie jeder andere Heide auch, kann denn so ein Glaube ein echter Glaube sein? Und das sind die zwei Fragen, die uns für heute Abend aufgegeben sind und die wir klären müssen, die wir um unserer Seelenseligkeit willen klären müssen. Die erste Frage nämlich, die wir klären müssen, heißt, was ist toter Glaube? Und die zweite Frage, was ist lebendiger Glaube? Also wir haben heute nur zwei Punkte, aber die beiden Punkte haben es in sich und Gott möge uns die Konzentration schenken, zu verstehen, was er uns hier sagen will. Denn ich wiederhole das gern, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, okay, es ist gut, mal wieder die Bibel zu studieren und wir gucken uns diese alten Texte mal an, weil es interessant ist. Ja, natürlich ist es interessant, aber es geht um viel mehr. Es geht darum, dass der lebendige Gott versprochen hat, durch diese Texte in unser Leben hineinzureden. Und es geht darum, dass wir diesen lebendigen Gott, dem wir ja wichtig sind, der uns ansprechen will, dass wir den verstehen und dass wir verstehen, wie wir vor diesem lebendigen Gott dastehen und was das für unser Leben bedeutet und was das für unsere Gegenwart und für unsere Zukunft bedeutet. Darum geht es. Und darum, liebe Freunde, lohnt sich auch diese Anstrengung am späten Abend. Ich weiß, dass ich Ihnen einiges zumute hier Abend für Abend. Ich freue mich, dass Sie trotzdem gekommen sind. Und ich bete darum, dass Gott wirklich ihnen hilft, dass sie erkennen, was er ihnen in diesen Texten sagen will. Denn nur darum geht es. Und wir müssen jetzt klären, was sagt Gott hier über Totenglauben und lebendigen Glauben. Und zunächst zeigt uns Jakobus zwei Beispiele dafür, was toter Glaube ist. Und das erste Beispiel steht in den Versen 15 bis 16. Toter Glaube ist nur Worte Glaube, wie ich das genannt habe. Wir lesen jetzt diese Verse, Jakobus 2, Vers 15 und 16. Da sagt er, wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihm, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, Dankeschön, tot in sich selber. Vielen Dank. Hier geht's mit viel Papier und Arbeit zu. Herzlichen Dank. So ist auch der Glaube, der hier nicht tätig wird, tot in sich selber. Das ist eine krasse Alltagssituation, oder nicht? Sowas gibt es hier bei Ihnen bestimmt nicht, aber das gibt es in Gemeinden, sagt Jakobus. Das liest sich sehr kurzweilig. In der Jerusalemer Gemeinde war Armut durchaus bekannt. Und Jakobus sagt, stellt euch jetzt mal vor, da ist diese krasse Notsituation, dass einer, der zur Gemeinde gehört, nicht mehr klarkommt. Ihm fehlt es an Kleidung und ihm fehlt es an Nahrung. Er ist verkühlt und er ist hungrig. Und dann kommt er zu seinem vermeintlichen Christenbruder und einer von euch, also einer aus dem Kreis der Gemeinde, sagt, der Friede des Herrn sei mit dir, also gibt ihm ein frommes Wort. Und der sieht auch die konkrete Not. Und dann sagt er, hilf dir selbst. Lass dir helfen, hilf dir selbst. Und Jakobus sagt, dieser Glaube von dem, der da redet und der diesen Notleidenden einfach kalt abblitzen lässt, obwohl er davon ausgeht, dass es sogar ein Mitchrist ist, dieser Glaube, in Anführungsstrichen, der nicht bereit ist, sich die Finger für den notleidenden Bruder schmutzig zu machen, kann das echter Glaube sein? Der könnte helfen, wenn er wollte. Und wie krass ist dieser Gegensatz zwischen diesem frommen Segenswort, ne? Geht hin in Frieden, das klingt ja sehr fromm, und dieser kaltschnäuzigen Abweisung, die sich weigert, dem anderen zu helfen. Und Jakobus zieht jetzt die Linie von Vers 16 zu Vers 17 und sagt, was dieses Beispiel über diesen einen Mann zeigt, das ist ein Pseudoglaube, ein Scheinglaube ohne Werke. Und hier kommt es wirklich auf jedes Wort an, liebe Leute. Jakobus sagt, dieser Glaube an und für sich, dieser Glaube im Blick auf sich selbst, wenn er nicht Werke hat, ist tot. Er ist tot in sich selber. Er ist durch und durch tot in seinem Kern. Und das ist ganz wichtig, was Jakobus hier sagt. Er sagt, dieser Glaube ist nicht nur gebremst in seinen Auswirkungen. Das ist nicht nur die Außenseite, die tot ist. Nur so nach dem Motto, da ist ja eigentlich Glaube da, aber er kommt nicht so richtig raus, weil da noch so manches klemmt. Sondern er spricht hier über den inneren Zustand des Herzens. Er sagt, dieser Glaube ist tot in sich selber. Ein Glaube, der keine Auswirkungen hat, hat deswegen keine Auswirkungen, weil er innerlich leblos ist. Und das heißt, dieser Mensch, von dem Jakobus hier spricht, der hat eine äußere Form von Glauben. Aber es fehlt die innere Füllung. Wir haben heute beim Jugendnachmittag darüber gesprochen, was ist der Unterschied zwischen lebendigem Glauben und nur Tradition zu haben. Und das passt genau hierhin. Jakobus könnte auch schreiben, dieser Mensch hat eine bestimmte Tradition. Der sitzt vielleicht schon seit Generationen von Familienangehörigen am Sonntag in der Kirche oder am Sonntagabend in der Gemeinschaftsstunde. Der spielt mit im Posaunenchor oder singt mit im Kirchenchor, wie auch immer. Der hat eine Tradition, der macht bestimmte Sachen so, weil sie schon immer so gemacht wurden. Und weil das auch eine schöne Gewohnheit ist. Er hat eine Form, die er für Glauben hält, aber es ist eine Form ohne Inhalt. Und in Wirklichkeit gilt Gottes Diagnose, es tut dieser Glaube in sich selbst. Vergleichen Sie mal im Kontrast dazu, was Jesus über den echten Glauben sagt. Er sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Da wirkt sich etwas aus. Das heißt nicht, dass das die Menschen immer sehen müssen, aber da ist was da. Oder Paulus schreibt in Galater 5, Vers 6, in Jesus Christus gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Man kann sich das mit einem ganz einfachen Bild klar machen. Wenn ein Baby lebt, ich bin neulich, wie ich schon sagte, zum ersten Mal Großvater geworden. Wenn ein Baby lebt, dann ist Atmen eine ganz normale Auswirkung und keine zusätzliche Leistung. Als unsere kleine Emilia da aus dem Mutterleib herausgeholt wurde und ihren Klaps kriegte, so hat man es mir berichtet, da hat sie geatmet. Warum hat sie geatmet? Weil sie lebte. Und wenn sie nicht geatmet hätte, wäre man zu dem grausigen Befund gekommen, dass sie eine Totgeburt ist. Also wenn ein Baby lebt, dann ist Atmen eine ganz normale Auswirkung und nicht eine zusätzliche Leistung. So nach dem Motto, nun lebt er schon und nun soll er auch noch atmen. Ne? Nun glaubt er schon und sollen da auch noch irgendwelche Auswirkungen sein. Und Paulus sagt, genau das ist ein Nur-Worte-Glaube. Er ist ein toter Glaube. Da macht einer ein paar fromme Aussagen, ein paar fromm klingende Aussagen, aber da steckt kein Inhalt dahinter. Und das kann man daran sehen, dass dieser vermeintliche Glaube keine Auswirkungen hat. Ein Baby, das lebt, atmet. Und wenn ein Baby nicht atmet, ist das nicht ein Mangel an gutem Willen, sondern ein Zeichen dafür, dass es tot ist. Das ist der Nur-Worte-Glaube. Und dann bringt Jakobus ein zweites Beispiel, und das nennen wir mal den Nur-Wissen-Glauben. Kommt nämlich dieser Einwand, ja, Glaube und Werke gehören doch nicht zwingend zusammen. Der eine hat eben den Glauben und der andere hat Werke und jeder ist auf seine Weise Christ. So hören wir das manchmal auch in der liberalen Volkskirche, dass man sagt, ja, da sind ja diese Gemeinschaftsleute, die wollen das immer so mit der Bibel so viel und so. Okay, das ist deren Art zu glauben. Aber es gibt eben andere, die wollen dann mehr so auf politische Demonstrationen ziehen und auf dem Kirchentag für die Homo-Ehe werben. Das ist eben deren Form von Glauben. Der eine hat eben diesen Bibelglauben und der andere macht so in politischen Aktivismus. Aber es ist eben, sind eben zwei verschiedene Seiten des einen Christseins. So ähnlich haben die damals auch argumentiert. Der eine hat eben den Glauben und der andere die Werke. Und das ergänzt sich doch wunderbar. Und Jakobus sagt, nein, es ergänzt sich überhaupt nicht. Und dann bringt er einen schlagenden Beweis, warum dieser Nur-Wissen-Glaube nicht rettet, genauso wie der Nur-Worte-Glaube nicht rettet. Und der Beweis, den er bringt, der ist so schlagend, den kann keiner widerlegen. Ab Vers 19, schauen Sie mal ab Vers 19, da sagt er, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Also, das ist ja mal wirklich ein schlagkräftiger Beweis. Die Teufel, die Dämonen, kann man übersetzen, oder der Teufel, wissen auch, dass Gott eine Realität ist. Die halten das auch für wahr, die wissen, dass das wahr ist. Der Teufel bestreitet auch nicht, dass Gott Gott ist. Der bekämpft ihn zwar, aber der weiß, dass Gott Gott ist. Und wir legen bei uns in Hannover in der Gemeinde zurzeit gerade das Markus-Evangelium aus. Ich predige mich da so von Sonntag zu Sonntag, von einem Abschnitt zum nächsten. Und da sieht man auch ganz klar, zum Beispiel in Markus 5 oder schon am Anfang in Markus 1, dass wenn die Dämonen Jesus begegnen, dass sie genau wissen, wer er ist. Du bist der Heilige Gottes, schreien sie. Und das meint Jakobus hier. Er sagt, der Teufel weiß auch, wer Gott ist und wer der wahre Gott ist. Nur, wozu führt ihn dieses richtige Wissen? Es führt ihn nicht dazu, sich zu bekehren, sondern er sagt, der Teufel weiß auch, und zittert, und er zittert zu Recht, weil er weiß, dass dieser lebendige, heilige Gott ihn richten wird. Also, das heißt für uns ganz praktisch, bestimmte Wahrheiten als wahr zu akzeptieren, was wichtig ist, bedeutet für sich genommen noch nicht, dass einer Christ ist. Das macht Jakobus hier deutlich. Das ist ein Nur-Wissen-Glaube, den der Teufel auch hat. Und dieser Nur-Wissen-Glaube ist noch kein rettender Glaube. Also wenn einer sagt, ja, ich glaube das schon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist damals. Ich glaube das schon, dass Jesus Gottes Sohn war oder ist. Ich glaube das schon, dass er auferstanden ist. Ja, das bestreite ich gar nicht. Das glaube ich auch alles. Ja, das glaube ich auch alles. Das halte ich auch für wahr. Dann sagt Jakobus, ist das noch kein rettender Glaube? Nur weil einer zu Recht zugibt, dass Jesus gestorben ist für die Schuld und auferstanden, ist das noch kein Ausweis dafür, dass er auch ein echtes Gotteskind ist, dass er auch gerettet ist, dass er auch ein echter Christ ist. Aber Vorsicht, an dieser Stelle muss ich eine kurze Ergänzung einfügen. Wir dürfen jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Es gibt ja auch heute Leute, die sagen, ja, also weißt du, der Glaube, der hat nichts mit Wissen und Fakten und so zu tun, sondern das ist nur so ein Gefühl und nur so eine persönliche Beziehung, aber da kommt es gar nicht so auf diese theologischen Fakten an, das ist gar nicht so wichtig, ob Jesus die Wunder wirklich getan hat, ob er wirklich auferstanden ist. Also Entschuldigung, so zu reden, das ist genauso Unsinn. Das ist falsch, das ist irreführend, es ist einfach nicht wahr. Natürlich gehören die Fakten zum Glauben. Ich muss wissen, woran ich glaube. Ich muss das anerkennen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass er wirklich auf eine übernatürliche Weise mich von Gott in diese Welt kam durch die Jungfrauengeburt, dass er wirklich am Kreuz starb, dass er wirklich den Tod besiegt hat. Natürlich muss ich das anerkennen, natürlich muss ich das für wahr halten, sonst mache ich ja Gott zum Lügner. Aber nur dieses für wahr zu halten, reicht nicht aus. Das ist eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende Bedingung. Ja, ich muss wissen, an wen ich mich wenden soll. Ich muss doch, wenn ich zu Jesus beten will, wissen, wer Jesus ist und zu wem ich da rufe. Aber wir müssen das sehr deutlich verstehen. Beim biblischen Glauben gehört immer beides zusammen. Das biblische Wissen und die persönliche Beziehung. Dass ich die Wahrheit akzeptiere und dass ich darauf persönlich reagiere. Dass ich Jesus, den allmächtigen Sohn Gottes, so anerkenne, wie Gott ihn mir in der Bibel vorstellt und dass ich mich persönlich vertrauensvoll ihm zuwende und mit ihm lebe. Das ist lebendiger Glaube nach dem Neuen Testament. Jesus zu kennen, von Jesus zu wissen, das zu akzeptieren, was die Bibel über ihn sagt und mich persönlich an diesen Jesus zu hängen. Das ist lebendiger christlicher Glaube. Mich an ihn zu wenden und zu sagen, ich glaube dir, so wie Cranach das in dieses Bild gezeichnet hat, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube nicht nur, dass du am Kreuz gestorben bist, Jesus, sondern dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass das Blut, das du dort vergossen hast und das Opfer, das du da gebracht hast, dass du damit für meine Schuld bezahlt hast. Und ich rufe dich an als meinen Herrn und Retter. Und ich, Wolfgang Nestvogel, brauche, Jesus, deine Vergebung und deine Rettung. Bitte erbarme dich über mein verlorenes Leben. Das ist biblischer Glaube. Das ist rettender Glaube. So, und dieser lebendige Glaube, sagt Jakobus, dieser lebendige Glaube, der rettet, ohne jedes Werk, ohne jede Tat unsererseits. Wir können uns nur an Christus klammern. Dieser lebendige Glaube, sagt Jakobus, der kann gar nicht anders, als in der Folge dann auch bestimmte Wirkungen hervorzubringen, was die Bibel Früchte nennt. Also, ich glaube, ich hoffe, ich bete, dass das klar geworden ist. Die Früchte, die Werke tragen nichts zu unserer Rettung bei. 0,0%. Also da gilt die 0,0-Promille-Grenze. Wir können durch nichts, aber auch gar nichts uns selber retten und selber den Himmel verdienen. Aber wenn wir gerettet worden sind, allein durch die Gnade, durch das Erbarmen von Jesus, wenn er unser Leben gewissermaßen unter seine Führung und unter seine Fittiche genommen hat, dann wird das in unserem Leben bestimmte Auswirkungen haben. Und das ist die Botschaft des Jakobusbriefes. Manchmal sieht man die nicht so nach außen hin. Aber man kann einen Christen vergleichen mit einem Motor. Vielleicht hilft Ihnen dieses Beispiel. Der Motor produziert Energie, sagen wir ein Föhn zum Beispiel. Ja, der produziert Energie. Warum? Weil er vom Strom durchpulst ist. Darum produziert der Motor Energie. Angetrieben vom Strom produziert er Energie. Und so ist der Christ. Weil er vom Glauben durchpulst ist, weil er zu Jesus gehört, weil er gerettet ist, produziert der Christ auf die eine oder andere Weise Werke. Also die Werke sind nicht die Voraussetzung des Glaubens und der Rettung, sondern sie sind die Folge, so wie die Energie, die der Föhn produziert, die Folge sind des Stroms, der diesen Motor gewissermaßen antreibt. Und jetzt kann man das noch weiterführen und sagen, ja, woher kriegt denn der Strom seine Kraft gewissermaßen? Weil er angeschlossen ist an das Netz. Und woher bekommt der Glaube seine Kraft? Weil er angeschlossen ist an Jesus. Der Glaube lebt aus der Verbindung mit Jesus. Durch die Verbindung, die persönliche Verbindung mit Jesus wird einer Christ. Und dieser Glaube, der von Jesus geschenkt ist, der führt dann dazu, dass der Christ auch in seinem Leben verändert wird, dass er dann auch das bringt, was man Werke nennt, Früchte bringt. Wir wissen alle, wie wankelmütig wir sind, auch als echte Christen. Wir wissen, dass es Phasen gibt, wo man das unserem Leben deutlicher ansieht als andere Zeiten. Wir wissen um Zeiten der Müdigkeit, der Entmutigung. Aber es kann nicht sein, dass ein Mensch diesen lebendigen Glauben hat. Es kann nicht sein, dass ein Mensch an das Stromnetz angeschlossen ist und dass gar nichts, aber auch gar nichts dabei an Wirkungen herauskommt. Das ist die Botschaft des Jakobusbriefes. Und jetzt müssen wir noch schnell zum zweiten Punkt kommen. Wir haben gesagt, was ist toter Glaube? Toter Glaube ist nur Worteglaube und nur Wissenglaube. Also wir haben das verstanden, Worte gehören dazu, Wissen gehört dazu. Aber nur Worteglaube und nur Wissenglaube ist toter Glaube. Und jetzt fragen wir im letzten Teil noch, was ist nun lebendiger Glaube? Und da schildert uns Jakobus zwei farbige Kronzeugen aus dem Alten Testament. Und wir werden uns vor allem den ersten Kronzeugen noch etwas genauer anschauen müssen. Der zweite Kronzeuge geht dann sehr viel schneller. Und ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie den ersten Kronzeugen noch geschafft haben, dann haben Sie Ihre eigentliche Arbeit für heute getan. Also wir fragen jetzt, was ist lebendiger Glaube? Der Jakobusbrief will uns das noch eindeutiger vor Augen führen. Und der hat sich ja damals auch an ganz viele Juden gewandt. Und da ist es total liebevoll, dass Jakobus als Beispiel für lebendigen Glauben eine Person herausgreift, die den Juden sehr, sehr wichtig war und die sie auch aus ihrer Literatur, aus dem Alten Testament sehr gut kannten. Nämlich den alten Abraham. Abraham wird uns hier als ein Kronzeuge für lebendigen Glauben dargestellt. Und der zweite Kronzeuge, der uns vor Augen geführt wird, ist dann die Hure Rahab. Und man könnte sagen, Abraham gilt als besonders ehrenvolles Beispiel und die Hure Rahab steht genau am unteren Ende der Skala. Also Abraham war ein Jude, Rahab eine Heidin. Abraham war ein Gottesmann, die Rahab eine Prostituierte. Abraham war ein Freund Gottes, wie er genannt wurde, und Rahab gehörte zu den Feinden Israels, zu den Kanaanitern. Also menschlich gesprochen können Sie sich keinen größeren Gegensatz vorstellen als den Gegensatz zwischen Abraham und der Rahab. Und Jakobus sagt, schaut euch diese beiden an. Zwei Leute, die aus ganz unterschiedlichen Geschichten und Ecken herkommen. Aber beide haben diesen echten Glauben gehabt an den lebendigen Gott der Bibel. Und bei beiden hat dieser Glaube Auswirkungen gehabt. Und am ausführlichsten wird Abraham geschildert und deswegen wollen wir uns das jetzt noch angucken. Und dann kommen wir unserem Ziel schon ziemlich nahe. Da ist zunächst also der Kronzeuge Abraham. Und über den sagt, und das irritiert auf den ersten Blick, das hat auch Luther irritiert, da sagt Jakobus, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Tja, was sollen wir denn jetzt davon halten? Wir wissen doch durch Paulus, dass wir durch den Glauben gerecht werden. Und Jakobus schreibt jetzt, ist nicht Abraham durch Werke gerecht geworden? Also da müssen Sie sich bei Bruder Nah und bei den Brüdern hier beschweren. Die haben gesagt, bitte Nestvogel, lege uns den Jakobusbrief aus. Gut, ich habe gesagt, ihr wollt, dass ich den Jakobusbrief auslege? Ich lege euch den Jakobusbrief aus. Also ich habe diesen Text nicht herausgesucht. Aber es ist wichtig, ihn zu verstehen. Ist da doch ein Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus, wenn er sagt, Abraham wurde gerechtfertigt durch die Werke? Und ihr Lieben, jetzt müssen wir ganz genau hingucken. Und Sie haben das extra auch auf Ihrem Zettel, habe ich das nochmal zusammengefasst, gerechtfertigt bei Paulus und bei Jakobus. Da können Sie das zu Hause nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Aber das Ganze ist nicht so schwer zu erklären, wie es auf den ersten Blick aussieht. Wir haben ja gestern schon gesehen, dass ein Wort, zwei unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Das wird immer vom Zusammenhang her klar gemacht. Wir haben das gestern an dem Beispiel Stoff klar gemacht. Ne? Stoff kann einmal bedeuten, das Material, aus dem unsere Kleider geschneidert sind. Und Stoff kann auch bedeuten, dass einer kifft oder dass einer Rauschgift nimmt. Also Stoff und Stoff. Ein Wort, zwei verschiedene Bedeutungen. So, und genauso ist das auch mit dem Begriff der Rechtfertigung. Paulus, wenn Paulus von Rechtfertigung spricht, meint er, Gott spricht den Sünder frei. Gott erklärt mich für gerecht, obwohl ich voller Sünde bin. Gott vergibt mir meine Schuld. Gott nimmt mich als sein Kind an. Und diesen rechtfertigenden Freispruch Gottes, den bekomme ich nur durch den Glauben allein. Und das heißt bei Paulus, gerechtfertigt durch Glauben. Soweit, denke ich, sind Sie noch alle mit mir, ist das alles klar. Was meint Jakobus, wenn er sagt, gerechtfertigt durch Werke? Wir müssen wissen, dass das Wort rechtfertigen im Griechischen noch eine zweite Bedeutung hat. Es bedeutet nicht nur wie bei Paulus, jemanden für gerecht erklären, jemanden freisprechen, jemanden begnadigen, sondern es kann auch bedeuten, jemanden, der gerechtfertigt wurde, nachträglich darin zu bestätigen, etwas nachträglich zu beglaubigen, etwas nachträglich auszuweisen. Und so ist es hier bei Jakobus gemeint. Also, wenn Paulus von Rechtfertigen spricht, dann meint er den Freispruch im Gerichtssaal. Wenn sie im Gerichtssaal freigesprochen werden, dann sind sie frei. Das ist die Rettung, die Vergebung der Sünden. Das meint gerechtfertigt bei Paulus. Wenn Jakobus von Rechtfertigen spricht, dann meint er die Urkunde, die dem, der schon frei ist, nachträglich ausgestellt wird und nachdem er schon längst wieder zu Hause ist, gewissermaßen nach Hause geschickt wird. Ich sage es jetzt mal in diesem Bild. Das heißt, die nachträgliche Bestätigung, dass einer freigesprochen worden ist. Und genau in diesem Sinne meint Jakobus das Rechtfertigen. Also der Freispruch im Gerichtssaal, den kriegen wir allein durch den Glauben, dass wir Gottes Freispruch, Gottes Vergebung ergreifen. Die Urkunde, die das bestätigt, ja, das ist wirklich ein Christ, der wurde gerechtfertigt. Diese Urkunde zeigt sich gewissermaßen in den Werken, die unserem Glauben folgen. Als eine nachträgliche Bestätigung. Dadurch, dass der die Urkunde kriegt, wird er kein bisschen freier, als er schon durch den Freispruch war. Aber es wird nachträglich bestätigt, dass er wirklich frei ist, dass er wirklich gerecht gesprochen wurde. Liebe Geschwister, diese Urkunde, die trägt nichts zum Freispruch bei. Die bestätigt nur, dass er erfolgt ist. Die dokumentiert das nur im Nachhinein. Und so sagt Jakobus, die Werke tragen nicht zu deiner Rettung bei, die tragen nicht zu deinem Freispruch bei, aber sie bestätigen nachträglich, dass du gerettet worden bist, dass du Vergebung deiner Schuld bekommen hast, dass du zu Jesus gehörst. Abrahams Rettung wurde durch Werke beglaubigt und in dem Sinne durch Werke gerechtfertigt, bestätigt. Wir können auch sagen, an Abrahams praktischen Gehorsam kann man sehen, dass er Gott wirklich vertraut hat. Und deswegen schildert dann Jakobus auch eine Begegnung, die Abraham hatte, als er schon gläubig war. Ich habe Ihnen diese beiden Bibelstellen nochmal aufgeschrieben. In 1. Mose 15, da ist von Abrahams Bekehrung die Rede, durch den Glauben. Das ist der Freispruch im Gerichtssaal. Und in 1. Mose 22, das war später, da war Abraham schon bekehrt. Da ist von dieser späteren Bestätigung die Rede. Und wissen Sie, was diese spätere Bestätigung war? Und davon redet der Jakobusbrief dann auch, dass er bereit gewesen ist, seinen Sohn Isaak auf diesem Berg zu opfern. Dadurch wurde er nicht von Gott angenommen und gerettet. Das war vorher schon passiert durch den Glauben. Aber dieser Gehorsam in dieser speziellen Situation dort auf diesem Berg, als er Gott in einer Weise gehorsam wurde, wie wir uns das kaum vorstellen können, das war die Urkunde, das war die nachträgliche Bestätigung, das war die Rechtfertigung durch Werke. Und so sagt Paulus, so sagt Jakobus, ist das bei jedem Christen. Wer im Glauben zu Jesus gekommen ist, wer Kind Gottes geworden ist, der wird in seinem Leben von ihm verändert. Und in dessen Leben wird es Auswirkungen geben. Dem wird es wichtig sein, Jesus zu dienen. Dem wird es wichtig sein, seinem Herrn zu gehorchen. Der wird nicht vollkommen werden. Das sagt die Bibel sehr, sehr deutlich. Wir werden, solange wir hier auf der Erde sind, immer noch mit Sünde zu kämpfen haben. Das wissen Sie und das weiß ich. Wir werden erst im Himmel vollkommen sein. Wir werden bis dahin jeden Tag wieder beten müssen, Herr, vergib mir meine Schuld. Und so hat ja Jesus uns auch im Vater unser zu beten gelehrt. Und vergib uns unsere Schuld. Das sagt er zu Christen. Und doch wird der lebendige Herr, mit dem wir verbunden sind, Jesus Christus, an unserem Leben arbeiten. Er wird uns verändern. Er wird es uns zu einem tiefen Anliegen machen, dass auch andere Menschen Christen werden. Er wird uns diese Sehnsucht ins Herz geben, dass sein Wille geschieht. Er wird es uns wirklich zu einem innersten Anliegen machen, dass möglichst viele Menschen in den Himmel kommen und nicht in der Hölle verloren gehen. Und er wird auf diese Weise an uns arbeiten. Manchmal merken wir das mehr, manchmal merken wir es weniger. Aber es wird diese Veränderung geben, die der Herr uns schenken kann. Und dann zeigt es, das übergehen wir jetzt, hier ist es nochmal dargestellt. Also bei Paulus heißt es gerechtfertigt durch den Glauben und bei Jakobus gerechtfertigt durch Werke. Paulus, das nenne ich mal Rechtfertigung 1, Gottes richterlicher Freispruch. Gott erklärt mich für gerecht, Gott adoptiert mich als sein Kind und das ergreife ich durch den Glauben. Das war Abrahams Bekehrung. Und Jakobus spricht von dieser Rechtfertigung 2, das ist diese nachträgliche Bestätigung, diese Urkunde. Der Glaubende wird als gerecht bestätigt und als Beispiel dafür bringt Jakobus dann Abrahams praktischen Gehorsam in dieser Situation in 1. Mose 22. Sie haben das auch auf Ihrem Zettel, wie er dann bereit ist, Gott praktisch gehorsam zu werden. Und ein zweites Beispiel, das erspare ich Ihnen jetzt, das können Sie zu Hause nochmal nachstudieren, ist dann das Beispiel von der Rahab, die ebenfalls in ihrem praktischen Verhalten zeigt, dass sie den Gott Israels, soweit er sich bis dahin offenbart hat, dass sie dem vertraut, dass sie den für allmächtig hält und dass sie ihr ganzes Leben an den binden will und dass sich das dann auch in ihrem Verhalten zeigt, dass sie nämlich den Botschaftern dieses Gottes hilft und dass sie in ihrem ganzen Verhalten deutlich macht, ja, ich glaube auch an den lebendigen Gott Israels. Ich möchte auf die Zielgerade kommen. Dieses Beispiel aus dem Jakobusbrief, was ich Ihnen heute zeigen durfte und was ich Ihnen sehr zur weiteren Lektüre nochmal anempfehle, will deutlich nicht lehren, dass wir irgendwas zu unserer Rettung, zu unserer Annahme durch Gott, zu unserer Sündenvergebung selber beitragen könnten. Wir können es nicht. Aber es will uns deutlich machen, dass der lebendige Gott, dessen Rettung wir allein im Vertrauen auf Jesus und sein Opfer vom Kreuz von Golgatha ergreifen, dass wenn wir so zu diesem Jesus gehören, dass er in unserem Leben Veränderung bewirkt und dass er uns zu seinen Boten macht und zu seinen Dienern macht, egal wie alt wir sind. Charles Haddon Spurgeon, der große Prediger Englands aus dem 19. Jahrhundert, der berichtet von einem alten Herrn, der schon über 100 war, glaube ich, als er zum Glauben an Jesus fand und der entsetzt war, dass er praktisch den größten Teil seines Lebens vertan hatte, ohne Jesus zu dienen. Und als er mit über 100 sich bekehren durfte, sagte er so, jetzt will ich wenigstens mit der Kraft, die ich noch habe, losziehen und den Menschen sagen, dass Gott mich gerettet hat in meinem hohen Alter noch. So kann jeder, der zu Jesus findet, jeder, den Jesus rettet, dem Jesus vergibt, auf die eine oder andere Weise in seinen Dienst treten. Und wenn einer zu Hause sitzt und nicht mehr rauskommt, weil er so krank ist, der kann dafür beten, dass Christen bewahrt werden, dass Menschen, die noch ohne Jesus leben, dass sie ihn finden und gerettet werden. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wird sich das in deinem Leben auswirken. Und deswegen möchte ich dieses als Beispiel, als ein praktisches Beispiel aus dem 21. Jahrhundert beziehungsweise aus dem Ende des 20. Jahrhunderts Ihnen bringen. Ein sehr krasses Beispiel, an dem das so deutlich wird. Und zwar meine ich Rosaria Butterfield. Rosaria Butterfield war eine amerikanische Professorin, eine entschiedene Feministin. Sie war eine kämpferische Lesbe, die sich total kämpferisch gegen Gottes Schöpfungsordnung eingesetzt und ausgesprochen hat, die ihre Studenten entsprechend unterrichtet hat, die dieses ganze Konzept des Gender Mainstreamings propagiert hat und die einen Hass auf die Christen hatte, die von Gottes Schöpfungsordnung sprachen. Und dann hat sie ein Buch dazu veröffentlicht, hat Artikel entsprechend dazu geschrieben und auf einen dieser Artikel gegen den biblischen Glauben gab es dann eine Flut von Leserbriefen, die zurückkamen. Und sie sagt, sie hätte es also noch nie vorher erlebt, dass sie eine solche Flut von Reaktionen bekommen hatte. Und dann hat sie sozusagen rechts und links neben ihrem Schreibtisch einen Behälter aufgestellt. In den einen Behälter kamen die Briefe, die sie beschimpften und verdammten. Und in den anderen Behälter kamen die Briefe, die sie lobten und bejubelten aus der feministischen und aus der linken Szene. Und dann sagt sie, aber dann kam ein Brief, den konnte ich weder in den einen noch in den anderen Behälter schreiben. Dieser Brief verdammte mich nicht, aber dieser Brief bejubelte mich auch nicht, sondern er kritisierte mich sehr fair. Er kam von einem Pastor, es war ein gütiger und zugleich ein herausfordernder Brief. Und er erklärte mir, warum das, wofür ich kämpfte, gegen Gott kämpfte. Und er zeigte ihr dann die biblischen Gründe, warum sie auf dem falschen Weg war. Und das hat sie sehr verunsichert. Es kam dann so, dass dieser Pastor mit seiner Frau zusammen sie einmal eingeladen hat, diese Rosaria Butterfield. Sie kam ins Gespräch, sie wurde eingeladen zum Abendessen und sie merkte, diese Leute hassen mich nicht, die lehnen mich nicht ab, aber sie wollen mir etwas erklären. Und dann haben sie Rosaria Butterfield eingeladen, in ihre Gemeinde zu gehen. Ab und zu kam sie mal, sie fing an, die Bibel zu lesen, weil sie ja auch verstehen wollte, was die Argumente ihrer Gegner waren. Und während sie so anfängt, die Bibel zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen, merkt sie, wie ihr ganzes Gedankengebäude, ihr ganzes feministisches, lesbisches, gegen die Schöpfungsordnung gerichtetes Gedankengebäude plötzlich anfing zu wackeln und zu wanken. Und sie lebte zu diesem Zeitpunkt mit einer Lebensgefährtin zusammen, auch einer lesbischen Partnerin. Und die sagt ihr eines Tages, du, das Lesen der Bibel verändert dich, Rosaria. Und zitternd flüsterte ich, ja, aber was ist, wenn dies alles wahr wäre? Was ist, wenn Jesus wirklich der auferstandene Herr ist? Was ist, wenn wir alle in der Klemme sitzen? Und es hat sie nicht mehr losgelassen. Und sie sagt, ich las die Bibel wie ein Vielfraß frisst. Ich musste mich einfach mit ihr auseinandersetzen. Und die Vorstellung, die mich wellenartig ergriff, dass ich und alle Menschen, die ich liebte, in der Hölle landen würden, brach in mein Bewusstsein ein und ließ mich nicht mehr los. Ich kämpfte mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung standen, dagegen. Ich wollte das nicht. Ich hatte nicht darum gebeten. Der Preis war höher, als mir lieb war. Und dann rollten Gottes Verheißungen wie große Wellen in meine Welt hinein. An einem Sonntag predigte der Pastor, mit dem und dessen Frau ich nun Kontakt hatte, über Johannes 7, Vers 17. Wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Dieser Vers versprach Erkenntnis nach dem Gehorsam. Und ich rang mit der Frage, sollte ich Homosexualität wirklich aus Gottes Sicht verstehen? An diesem Abend betete ich, dass Gott mir die Bereitschaft geben würde, ihm zu gehorchen. Ich betete lange bis in den Morgengrauen. Und als ich in den Spiegel schaute, sah ich genauso aus wie davor. Aber als ich aus der Perspektive der Bibel in mein Herz schaute, fragte ich mich ehrlich, bin ich tatsächlich eine Lesbin oder habe ich nur eine falsche Autorität? Wenn Jesus die Welt entzwei spalten kann, wäre er dann nicht auch imstande, meine wahre Identität ans Licht zu bringen? Wer soll ich in Gottes Augen sein? Und dann an einem der folgenden Tage kam ich mit offenen Händen und offenem Herzen zu Jesus. Und Jesus triumphierte. Ich war zerbrochen. Meine Bekehrung glich einem Zugunglück. In all meiner Schwachheit glaubte ich jetzt, dass Jesus den Tod, der den Tod besiegen konnte und der für die Schuld starb, dass er auch mein Leben in Ordnung bringen konnte. Ich steckte total im Schlamassel. Ich wollte nicht alles verlieren, was mir lieb und teuer war. Es war jedoch, als würde die Stimme Gottes ein hoffnungsfrohes Lied zwischen den Trümmern meiner alten, zerbrochenen Welt singen. Ich nahm zunächst zaghaft, dann leidenschaftlich den Trost der Bibel an. Heute genieße ich den inneren Frieden und die Gemeinschaft mit meinem Ehemann. Also sie hat sich dann von dieser lesbischen Partnerin getrennt und sie hat sich bekehrt, sie hat sich dieser Gemeinde angeschlossen und Gott hat es dann später geschenkt, dass sie auch einen Ehemann finden durfte und dieser Ehemann war dann auch ausgerechnet noch Pastor. Sie sagt, ich vergesse das Blut nicht, das Jesus für mein Leben vergossen hat. Was für eine bewegende Biografie. Da begegnet ein Mensch dem lebendigen Gott und Gott bewirkt durch sein Wort, dass diese Biografie wirklich mit Wucht auf ihrer tödlichen Bewegung aufgehalten wird und in ihr totales Gegenteil verkehrt wird. Diese Rosaria Butterfield findet durch die Bibel zu Jesus. Und sie erkennt, dass ihr bisheriges Leben schuld ist vor dem lebendigen Gott. Und dann hat das natürlich Auswirkungen. Und die Auswirkungen sind die, dass sie wirklich mit ihrem alten Leben bricht und dass Gott ihr ein völlig neues Leben schenkt. Und sie in diesem neuen Leben alles tut, um ihm zu dienen. Und sie ist sehr mutig auch in ihrem persönlichen Zeugnis. Und Rosaria Butterfield setzt sich dafür ein, dass auch andere, die in einer ähnlichen Situation sich befinden, wie sie damals war, zu Jesus finden, Vergebung ihrer Schuld bekommen und auf ewig gerettet werden. Das meint Jakobus. Dort, wo ein Mensch Jesus begegnet, wo ein Mensch echten, lebendigen Glauben bekommt, wo ein Mensch Gottes Kind wird, weil er Vergebung seiner Schuld bekommt, da kann es nicht anders sein, als dass sich das auswirkt im praktischen Leben. Und Rosaria Butterfield, ich gebe das zu, das ist ein sehr extremes Beispiel, an dem man deshalb diesen Umschlag besonders deutlich machen kann. Aber wo ein Mensch Christ wird, auch wenn er aus einer ganz behüteten, frommen Familie kommen sollte, auch wenn er aus einem ganz, wir würden sagen, bürgerlich normalen Leben herausfindet, aber im Prinzip geschieht genau das Gleiche. Dass einer, der bis dahin ohne Jesus gelebt hat und der nach seinen eigenen Vorstellungen, nach seinem eigenen Willen gelebt hat, anfängt zu begreifen, das war Schuld vor Gott. Ich brauche seine Vergebung. Ich habe nicht so gelebt, dass ich ihn geehrt und ihm als Gott gedient hätte. Und ich beuge mich darunter. Und ich danke Jesus, dass er am Kreuz für meine Schuld starb. Und jetzt soll ihm mein Leben gehören. Und wer so zu Jesus kommt, an dessen Leben wird sich das zeigen. Manchmal deutlicher, manchmal für andere nicht so sichtbar, manchmal krasser, in manchen Phasen spürbarer, aber es wird Veränderung geben und Gott wird uns segnen und gebrauchen, um ihm zu dienen und sein Reich zu bauen. Ich komme zum Schluss. Dieses Kapitel Jakobus 2 ist eine dringende Einladung an uns zur Selbstprüfung. Zur Selbstprüfung, dass wir uns fragen, ist mein Glaube tot oder ist mein Glaube lebendig? Ist Jesus wirklich mein Herr? Und es kommt nicht darauf an, dass Sie irgendwie in sich selbst hineinhorchen, sondern am besten wäre es, wenn Sie mit dieser Frage zu Jesus gehen und das mit ihm besprechen. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie einfach sagen, Herr, du weißt es, ich brauche dich und ich will dir vertrauen und ich will, dass du mich rettest und mir alle meine Schuld vergibst. Und wenn Sie so zu Jesus kommen, dann dürfen Sie sich hundertprozentig darauf verlassen, dass er dieses Gebet auch erhören wird, denn er hat es versprochen. Wie könnte man nun auf diese Predigt heute Abend reagieren? Eine mögliche Reaktion wäre Empörung. Dass jemand hier sitzt und sagt, das ist eine Anmaßung, dass ich in meinem Leben was ändern soll. Ich bin mein eigener Herr. Ich lasse mir von Jesus nicht vorschreiben, wie ich zu leben habe. Ich kann das selber gut genug wissen, ich brauche das nicht. Wenn das ihre Reaktion ist, dann wäre das ein deutliches Zeichen dafür, dass sie Gottes Maßstab nicht anerkennen. Und dann befinden sie sich in einer geistlich gefährlichen Situation. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie noch kein Christ sind. Wenn sie das für eine Zumutung halten, dass ihr Leben Jesus gehören soll und dass sie Jesus mit ihrem Leben dienen wollen, wenn sie das für eine Zumutung halten, wenn sie das empört, dann sind sie höchstwahrscheinlich noch kein Christ. Und dann möchte ich Sie dringend bitten, klären Sie das und lesen Sie die Bibel und beugen Sie sich unter Gottes Urteil und kommen Sie zu Jesus, damit er ist nicht weiter entfernt als ein Gebet. Eine zweite Reaktion, die man sich darauf vorstellen kann, ist nicht Empörung, sondern Erschrecken. Dass jemand erschrickt und sagt, so ernst ist das? So ernst ist das? Und ich weiß doch, wie viel Sündigkeit und Schwäche noch in meinem Leben ist. Wenn Sie erschrecken, möchte ich sagen, befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Auch Christen haben noch mit Sünde zu kämpfen hier in diesem Leben. Es kann passieren und es wird passieren, dass wir immer wieder fallen und dass wir immer wieder Vergebung brauchen. Das wusste auch Paulus, der in Römer 7 geschrieben hat als Christ, das Gute, was ich will, das tue ich oft nicht und das Böse, das ich nicht will, das tue ich oft. Und es hat ihn erschrecken lassen, es hat ihn umgetrieben und es hat ihn immer wieder zu Christus getrieben. Also wenn dieser Abend Sie heute erschrecken sollte, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Wir werden im Leben mit Jesus immer wieder an den Punkt kommen, den die Evangelistin Corrie ten Boom einmal beschrieben hat. Und sie hat gesagt, ich habe mal zu Gott gesagt, Herr, ich schaffe das nicht. Und da war es ihr, als ob Gott ihr geantwortet hätte, das weiß ich, Corrie, dass du das nicht schaffst. Aber ich bin froh, dass du es jetzt endlich auch weißt. Das ist die Haltung, die Gott haben will von uns. Dass wir wissen, wir schaffen es nicht mit unseren Möglichkeiten. Aber dass wir das zugeben und dass wir damit zum Herrn kommen. Und er ist der, der es dann in uns schaffen will und der uns helfen will, zu lernen in seiner Nachfolge. Bitten Sie Jesus, dass er Ihr Leben immer mehr verändert. Bitten Sie den Herrn, dass er Sie immer mehr in sein Bild hineingestaltet. Und dann eine dritte und letzte Reaktion, die denkbar wäre. Nicht Empörung, nicht Erschrecken, sondern Ernüchterung. Vielleicht merken Sie, wenn Sie das hören, was ich bisher für meine Bekehrung gehalten habe, war nur ein Lippenbekenntnis. Mein Herz war gar nicht beteiligt. Ich bin damals zu einer Evangelisation gegangen und haben die vorgeschlagen, dass man so ein Bekenntnis spricht. Und ich habe das mitgesprochen, weil die Situation danach war. Und ich bin davon ausgegangen, weil ich diesen äußeren Akt mitvollzogen habe, dass ich nun auch deswegen Christ bin. Und wenn ich zurückblicke, hat sich in meinem Leben überhaupt nichts verändert. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich mit meinem Herzen an Jesus hänge. Ich sehe, das war damals ein Ritual, aber es war nicht eine wirkliche persönliche Hinwendung zu Jesus selbst. Wenn Sie diese Ernüchterung erkennen in Ihrem Leben, dann ist es noch nicht zu spät, dann ziehen Sie dringend die Konsequenzen. Versuchen Sie nicht krampfhaft ein besseres Leben zu führen, das wird Ihnen nicht gelingen, das schaffen wir Menschen nicht. Versuchen Sie nicht krampfhaft etwas frommer und etwas edler und etwas engagierter zu werden, das wird nicht funktionieren, sondern bitten Sie Jesus, dass er Ihnen echtes neues Leben schenkt. Vertrauen Sie sich Jesus an, kommen Sie zu ihm, bitten Sie ihn um Vergebung und dann wird er, Jesus, Ihr Leben unter seine Fittiche nehmen. Und er wird ihr Leben Schritt für Schritt so verändern, wie er es haben will. Und er wird sie an jedem Tag unter seinem Schutz sicher führen. Und sie werden zum Segen werden, noch für viele andere Menschen. Und er wird sie sicher nach Hause bringen. Herr Jesus Christus, das erschüttert uns, wenn wir in deinem Wort sehen, wie ernst es ist. Und wie sehr genau du in unsere Herzen hineinschaust. Und du weißt, Herr, wo jeder von uns, der das heute Abend hört, persönlich steht, der das liest in deinem Wort, persönlich steht. Und Herr, auch wenn wir zu dir gehören, merken wir doch, wie viel bei uns oft noch fehlt im Alltag, wie inkonsequent wir manchmal sind, wie sehr wir dann doch wieder dazu neigen, uns um uns selbst zu drehen und auf uns selbst zu schauen. Aber danke, dass wir damit immer wieder zu dir kommen dürfen und dass du uns vergibst und dass du uns wirklich, wirklich veränderst und dass du uns nicht fallen lässt. Und Herr, wenn jemand heute Abend gemerkt haben sollte, dass er noch nicht wirklich in einer Verbindung mit dir lebt, aus welchen Gründen auch immer, dann schenke ihr den Mut, sich an dich zu wenden, Herr, dich anzurufen und sein Leben in deine Hand zu legen. Herr, dich einfach zu bitten, dass du ihm alle Schuld vergibst und dass du nun die Führung in seinem Leben übernimmst. Herr, wir danken dir, dass keine Situation für dich zu schwierig ist, dass keine Schuld zu groß ist, als dass du sie nicht vergeben könntest. Wir danken dir, dass du das auch an diesem Leben von Rosaria Butterfield gezeigt hast, die gegen dich gekämpft hat und die dann doch den Weg zu dir finden durften. Wir danken dir, dass du es am Leben von Paulus gezeigt hast, der deine Boten umbringen ließ und der dann doch erkennen musste, dass er gegen den lebendigen Gott ankämpfte, Herr. Danke, dass du dich erbarmen willst und danke, dass du uns lieb hast. Wir beten dich an. Amen.
Ich würde mir wünschen, dass wir das jetzt folgende Lied von ganzem Herzen mitsingen können. Es ist die Nummer 376, die Verse 1 bis 3. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. 376, die Verse 1 bis 3. An dieser Stelle noch einmal eine kurze Einladung zu dem morgigen Abend, dem dritten Abend unserer Bibelabende hier in diesem Jahr. Seien Sie dazu herzlich willkommen, kommen Sie wieder, 19 Uhr. Und Sie sind auch eingeladen, jetzt, wem etwas durstig um die Kehle ist, noch einen Schluck zu trinken und ein bisschen Obst zu sich zu nehmen. Am Ausgang haben wir ein paar Stehtische, sind Sie dazu herzlich willkommen. Wenn es Fragen gibt, wenden Sie sich am besten direkt an den Referenten. Und ich möchte bitten, dass Bruder Nestvogel noch den Segen spricht.
Wenn Sie möchten, können Sie sich auch am Büchertisch noch informieren. Meine Frau kann Ihnen auch noch einige Erklärungen dazu abgeben. Bevor ein Buch veröffentlicht wird, hat sie es immerhin noch gelesen, aber nicht als Einzige. Jetzt lasst uns diesen Abend unter den Segen Gottes stellen. Allmächtiger Gott, du Dreieiniger, König und Herr, wir befehlen uns dir an für den Weg jetzt in die Nacht, in den nächsten Tag hinein. Wir brauchen dich und dein Erbarmen und wir bitten, bleibe du bei uns, Herr, am Ende dieses Tages. bleibe du bei uns am Ende unseres Lebens, von dem wir nicht wissen, wann es kommt. Und bleibe du bei uns am Abend der Welt. Und so segne und behüte dich, der allmächtige, heilige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er ist dein Friede. Amen.